Sci-Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Sendung, bei der wir mit Elisabeth Pongratz verabredet sind. Sicherlich ist Elisabeth vielen von Ihnen ja keine Unbekannte, denn sie hat früher in Bad Segeberg Seminare geleitet, die sich mit dem menschlichen Werden befasst haben. Aber wer steckt eigentlich hinter Elisabeth Pongratz? Davon wird sie uns heute und in einer zweiten Sendung berichten. Zuerst geht es um ihre Lebensgeschichte und um ihre zahlreichen Verwicklungen, ehe sie Sai Baba kennenlernen durfte. Und dann, in der zweiten Sendung, erfahren wir, wie sie mit Swamis Hilfe diese Verwicklungen auflösen konnte. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Om Bhurbhuvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Liebster Swami, bitte denke, fühle, sprich, handle, liebe du durch uns hindurch. Wir reichen dir dieses Interview dar. Om Sai Ram. Also, mein Name ist Elisabeth Pongratz. Ich möchte, ehe ich mich vorstelle, einmal ganz herzlich danken. Ich gehöre nämlich zu den treuen Hörern. Ich finde, ihr macht eine wunderbare Arbeit. Das ist also so segensreich und toll. Ja, ich möchte, dass ihr das einfach wisst, wie hilfreich das ist. Und ja, damit ich auch mal was gebe, habe ich in den Unterlagen gekramt und was zusammengestellt und doch gemerkt, welch ein Segen das ist. Dann denkt man, man macht das jetzt für andere. Aber ich habe wieder ganz viel bekommen durch die Erinnerungen und die Träume und was ich alles erst mir klar gemacht habe, wie unglaublich Swami mich überschüttet hat und im Detail geführt. Das verliert sich dann oft so ein bisschen. Insofern ist das auch, wie Swami immer sagt, alles, was wir für andere tun, tun wir für uns.
Seit wann kennst du Sai Baba?
Ich war 1987 das erste Mal bei Swami.
Ja, dann fang doch einfach mal an.
Also ich würde gerne kurz über meine Kindheit erzählen und Jugend und so weiter. Also ich bin in einem sehr schwierigen Elternhaus groß geworden, da hat mich dann viel später immer von Swami der Text getröstet. Vielen von euch habe ich eine schwierige Entwicklung geschenkt, damit ihr euch an die göttlichen Eltern wendet und nicht so sehr verhaftet seid an den leiblichen. Mein Vater war Landarzt, ein begnadeter Arzt und der Halbgott in Weiß damals und unglaublich aktiv und es war immer workaholic. Aber meine Mutter war völlig überfordert und es war Streit ohne Ende. Die half in der Praxis und ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich immer mit den geistigen Wesen sprach, die mich begleiteten und immer auf meine Wiese hinterm Haus ging und dadurch ganz viel Halt und Freude bekam und dann schon irgendwie merkte, dass außen ist dieser schreckliche Film der Kindheit, aber ich war immer irgendwie dann ganz tief verbunden. Habe ich das natürlich, wie Kinder das so machen, erzählt und meine Mutter hat das jahrelang akzeptiert. Aber irgendwann hat sie vielleicht mit 5 oder 6 gesagt, hör auf mit dem Quatsch. Sie hat wohl gedacht, oh Gott, wird ja peinlich, wenn die in der Schule solche Sachen erzählt. Und dann habe ich das verloren.
Hatten die Wesen irgendeine Gestalt?
Ja, die waren engelhaft, aber ich erinnere mich nicht an Flügel, sondern einfach an sehr lichtvolle Gestalten, die ich natürlich dachte anfangs, dass das alle sehen oder andere auch sehen und mit denen redete, wie mit den Kindern, mit denen ich zusammen war und die mich aber auch beraten haben, so wie später Baba im Inneren und im Traum. Also dadurch lebte ich eigentlich, wie später fällt mir gerade auf, mit Baba lebt man ja auch in zwei Welten. Jahrelang musste ich ihn verheimlichen, war ja damals alles ganz schwierig. Ja, und so lebte ich schon als Kind in zwei Welten, habe das aber verloren. Und dann muss ich noch sagen, war ich als Vegetarierin geboren offensichtlich, denn ich habe von Anfang an, also soweit ich mich irgend erinnern kann, Fleisch massiv abgelehnt und Wurst und Wild und Geflügel. Und da galt ich immer als essgestört und es war furchtbar anstrengend, weil meine Eltern jeden Sonntag essen gingen. Und dann hieß es immer eine halbe Portion ohne Fleisch für mich, ja, aber immer machten die sich auch Sorgen. Also es war irgendwie ein extra Punkt noch, wo es immer Stress gab, dass ich mich weigerte, mit Händen und Füßen Fleisch zu essen. Und dann hieß es, sie kriegt nichts anderes. Aber wir hatten viele Angestellten, die haben mir doch immer was anderes gegeben. Also das war auch ein interessanter Punkt für mich. Und mein kleiner Enkel, der ist jetzt 3,5, der macht das schon genauso. Wenn auf einem Keks Tiere abgebildet sind, sagt er, den esse ich nicht, denn die Tiere wollen nicht gegessen werden. Hat ihm überhaupt keiner beigebracht. Das ist also schon spannend, ja. Ja, so war das bei mir auch. Und dann habe ich Gott und diese geistigen Wesen, meine Eltern waren sozusagen Atheisten, wenn es sowas gibt, habe ich das völlig verloren. Und also dann wurde meine ganze Kindheit immer dramatischer und schwieriger. Ich habe eigentlich nur gelitten. Und dann Konfirmation, da war ich wieder durch die ein bisschen verbunden. Es war aber formal. Meine Eltern wollten gar nicht, dass ich getauft werde, aber der Pastor hat es irgendwann durchgesetzt. Also wurde ich getauft, dann ging ich da in den Unterricht und das hat mich schon alles sehr berührt. Aber dann hörte das ja wieder auf und mit 16 habe ich das letzte Gebet gesprochen, habe ich gesagt, lieber Gott, falls es dich wirklich gibt, verzeih mir bitte, das ist jetzt mein letztes Gebet. Ich kann ab jetzt nicht mehr an dich glauben. Das hat er mir auf sich verziehen. Das erinnere ich noch sehr gut. Und da war ich 16, weil ich natürlich irgendwo auch so ein schlechtes Gewissen hatte, falls es ihn doch gibt. So eine vage Erinnerung hatte ich ja noch. Ne? Aber dann ab da und die ganze Jugend und alles, mein Leben wurde immer verwickelter und schwieriger. Aber ich habe da jetzt durch diese Vorbereitung auf dieses Interview, habe ich gedacht, im Grunde habe ich vom 6. Lebensjahr bis zum 38. ohne Gott gelebt. Ich habe dann meinen Freund und späteren Mann kennengelernt und ja, und dann wollte ich natürlich Medizin studieren, aber was anderes kannte man ja gar nicht in diesem Elternhaus. Es waren ja Patientenschlangen, es auch Wochenenden, Nachtdienste, Unfälle ohne Ende, Kinder zur Welt gebracht. Mein Vater war ein wirklich sehr besonderer Arzt. Also heute, wenn ich in das Dorf komme, werde ich noch verehrt. Und dann war zum ersten Mal Numerus Clausus und damals brauchte man für Medizin 1,1 Notendurchschnitt, hatte ich überhaupt nicht. Das muss ich im Nachhinein sagen, das waren die Engel des Herrn, mein Freund, der hatte schon Vordiplom in Physik. Der ging dann mit mir, der lebte in Nürnberg, ich hier auf dem Lande in der Nähe. Und dann habe ich gesagt, was soll ich denn studieren? Ich kenne ja gar nichts anderes. Was mich interessiert, ist Psychologie. Aber ich weiß gar nicht, was das ist, wenn man Psychologe wird. Und dann hat er gesagt, ach, da suchen wir mal welche auf. Und dann haben wir uns in eine Telefonzelle gestellt und zwei angerufen. Und beide haben uns am gleichen Tag, ich kam ja von 40 Kilometer außerhalb, haben wir erzählt, wir sind jetzt nur gerade heute hier. Und beide haben mich am gleichen Tag einbestellt. Und beide, denen habe ich erzählt, wie schwierig meine Kindheit ist und dass ich wie meine Schwester in Würzburg oder Erlangen, damit ich mich immer zwischen den inzwischen getrennt lebenden Eltern am Wochenende da sein kann, wie ich das dann schon als Schülerin machte, immer für die Eltern, die nur übereinander geschimpft haben, ohne Ende horrorhart geschimpft, damit ich mich um die kümmern kann. Und dann haben sie sich das angehört und gedacht, oh Gott, das arme Mädchen, was tut sie sich da an? Und beide haben den Satz gesagt, wollen Sie nicht weit weg studieren? Wollen Sie denn nicht mal selbstständig werden? Und das hat mich, weil das der zweite ist, erstmal glaube ich eine Frau, das zweite ein Mann, und beide am gleichen Tag und beide haben gesagt, sie wissen ganz viel über Psychologie und die haben mich beide gelobt und bestärkt, das zu studieren, aber weit weg. Und da bin ich nach Hause und habe meinem Vater das zitiert und er hatte als höchsten Wert, dass man selbstständig und lebenstüchtig wird. Und dann habe ich gesagt, also ich muss weit weg studieren, das haben mir jetzt beide Psychologen, also Psychologen waren für ihn ein bisschen merkwürdige Menschen, also nichts, was in seiner Achtung stand, ja. Aber das habe ich so überzeugend gebracht, dass ich selbstständig werden muss und deswegen will ich weit weg studieren. Und dann haben mein Freund und ich die weitest entfernteste Uni ausgesucht von Süddeutschland, also die göttliche Führung, das war Kiel. Und dadurch lebe ich jetzt seit 1969 in Kiel. Ja, und so wurde ich zu dem Studium geführt. Und da merkte ich schon im Studium, als es um Psychotherapie ging, dass mich das total fasziniert, das erste Mal im Leben, dass mich was interessierte und dass mich das sehr begeistert einfach. Und merkte, das ist irgendwie meins. Und nach dem Studium hatte ich auch, obwohl das damals für Psychologen gar keine Stellen gab, hatte ich drei Angebote und bin dann in die Uni-Kinderklinik. Und habe
in Kiel.
In Kiel, ja. und habe da 2 Jahre gearbeitet. Und wenn die mir Kinder gaben, ich verstand ja immer nicht, sie reden nur Latein, dachte mir, die dürfen nicht merken, dass ich das gar nicht verstehe, wenn die mir was über die Kinder erzählen. Die hatten dann unsere Psychokinder, die hatten dann wahnsinnige Kopfschmerzen oder Durchfälle oder fielen immer um. Und dann kamen die zum Psychologen, wenn die organisch nichts gefunden haben. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich werde denen gar nicht gerecht. Ich verstehe ja nicht nur die Hälfte, weil ich nicht den medizinischen Teil kenne. Und weil ich so suchend war und unzufrieden, auch als Psychologin dann doch wieder, habe ich dann noch Medizin studiert. Das ging nämlich, damals konnte man warten nach Wartezeit. Mein Mann hat das alles toleriert, er fand das toll und er wollte mich auch unterstützen und es war alles gut. Aber dann haben wir ein Kind gekriegt. Und ab da war das mit meinem Mann alles ganz anders. Also da war er plötzlich gar nicht mehr unterstützend. Mit einem Kind braucht man ja ganz viel Hilfe und es wurde immer schwieriger, wir haben uns auseinandergelebt. Und dann kam es 84 zur Trennung. Und mein Mann, der mich früher vergötterte, da merkte ich, du kannst dich auf nichts verlassen bei den Menschen. Die Gefühle können vom einen Extrem ins andere gehen. Und ja, und ich glaube, dieses Programm durch ihn, das brauchte ich aber auch, diese Hammerschläge, um offen zu sein, wieder für Gott. Baba sagte, er benutzt dann das Leid. Ich war wie die verlorene Tochter, der verlorene Sohn ging in die Welt hinaus, war da erfolgreich. Im Inneren fehlte alles sozusagen und da konnte jetzt Baba in mein Leben kommen.
Wie hat er das gemacht?
86 habe ich das Buch in die Hände bekommen, Autobiografie eines Yogi von Yogananda. Und er hat ja schon den Auftrag gekriegt, dass er die Menschen zu Gott führt. Und das gelingt auch mit diesem Buch. Das ist unglaublich. Als ich das einmal gelesen hatte, hat mich das so erreicht. Und da habe ich gedacht, ich, die an nichts mehr glaubte. Jesus war irgend so eine Märchenfigur, an die irgendwelche alten Leute glauben. Ja. Und jetzt habe ich gemerkt, da gibt es ein Wesen, diesen Yogananda, der im Westen lebte, also der ist ja dann nach Amerika und hat da diese Riesenzentren die weltweit gegründet. Und da habe ich gedacht, wenn es so einen heiligen Menschen gab, zu einer Zeit, 51 ist er gestorben, zu meiner Zeit sozusagen, ja ich 48 geboren, wenn es so ein besonderes Wesen gab, dann könnte es doch sowas heute auch noch geben. Also das war so in mir als Möglichkeit. Aber irgendwie, da er nicht mehr lebte, habe ich gedacht, muss was Lebendes geben.
Hast du eigentlich nach all dieser langen Zeit noch eine Erinnerung, wo du in dem Buch gesagt hast, ja, das ist es? Oder war es einfach das gesamte Buch?
Also das Buch, nee, am Anfang fand ich es ganz schwierig, also Märchen, Geschichten und diese Heiligen da. Aber es ging ja immer tiefer und nämlich hat unheimlich erreicht, er bringt ja dauernd Fußnoten, wie man das im Westen irgendwie umsetzen kann. Also diese Kombination, dieses allerhöchste Wissen ist ja irgendwie runtergebrochen für uns. Also ich habe es insgesamt 4-mal gelesen, aber ich könnte jetzt, das war das ganze Buch. Wie gesagt, das hat mich total verwandelt und geöffnet sozusagen. Und dann hat Baba die Gelegenheit genutzt und ich habe ja mit ihm Geburtstag.
Nee.
Ja, am 23.11. Ich muss zugeben, dass ich als Kind das immer furchtbar fand, weil wir kriegten nur zum Geburtstag Sachen. Kurz danach war Weihnachten. Es gab nichts. Mein Vater war sehr geizig, muss man sagen. Und da habe ich schon mal meinen Geburtstag verlegen wollen in den Sommer. Und heute möchte ich keinen anderen Geburtstag mehr haben. Das finde ich schon sehr schön. Und am 23.11.86 wurde ich zu so einem Seminar geführt in Hamburg, zum Heilungsseminar, hat mich eine mitgeschleppt. Sowas kannte ich ja gar nicht, da fanden dann Heilungen statt. Also der Heiler, Tom Johansen hieß der, ein Engländer, oder ein Schweizer, glaube ich, der aber in England lebte, da in den Kliniken sind die Geistheiler zugeordnet, aber hier eben ist das alles fremd, für mich war das völlig fremd. Und er sagt, er nimmt nur Leute, die sichtbare Dinge haben, also nicht Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, so riesen
Kopf, du hältst ja gerade
ja, oder Wirbelsäulen, Skoliosen, ganz Verkrümmungen. Und dann haben die Heilpraktiker meistens oder auch Ärzte die Patienten dahin geschleppt und wir mussten alle beten und dann konnte man sehen, wie die Wirbelsäule gerade wurde. Und ich habe später eine gefragt, die sagte, es wurde ganz heiß und dann war das gerade. Und den Kopf wie 3 Hand. Fäuste groß, ja. Da siehst du dann nur noch einen dicken Lappen, hat er gesagt, das lassen Sie sich vom Chirurgen wegmachen. Also unglaublich. Und Tom Johansen sagte, ich bin hier nicht, um diese Heilungen zu machen, die mache ich nur, damit ihr sichtbare Zeichen habt, wie Gott wirken kann. Und er hat uns erzählt, wie der in unser Leben kommt und so weiter. Ich wollte immer ganz viel mitnehmen und aufnehmen und habe mir vorgenommen, bloß hier kein Kennenlernen, ich bin ja so extravertiert und pass auf, dass du nicht dich in den Pausen da irgendwie verfranst, ja, damit du das alles wahrnehmen kannst. Und dann bin ich rückwärts im Zickzack auf drei Leute, habe mich umgedreht, dann waren da drei Leute vor mir, dann habe ich mich auf die mittlere fokussiert, habe ein bisschen zugehört, die sagte, sie ist Atemtherapeutin. Dann habe ich, obwohl die im Gespräch mit den anderen beiden waren, gesagt, ach, Sie sind Atemtherapeutin, das hat mich schon immer interessiert. Hat mich noch nie interessiert bis dahin. Also es sprach durch mich. Du, und dann hab ich gesagt, ich habe heute auch Geburtstag. Und da hat die später mir gesagt, ich wusste sofort, die ist mir geschickt, weil die jetzt erzählt, ich habe heute Geburtstag. Das war nämlich die Gruppenleiterin von Kiel aus dem Barber-Zentrum. Und dann sagte ich, wenn Sie Atemtherapeutin sind, kann ich mal zu Ihnen kommen? Und dann sagte ich, ja, ich gebe Ihnen mal meine Telefonnummer, aber Sie müssen sich schon auf ein Jahr Wartezeit gefasst machen. Und dann hat die mich doch zwei Wochen später angerufen, sagt Montag um 4. Dann habe ich einen Platz gekriegt, da ist jemand weggezogen. Hat sie an mich gedacht, weil ich ihr von Barbara zugeführt wurde, hat sie gesagt, weil sie den Eindruck hatte. Jetzt machte die mit mir Atemtherapie, ich lag da auf der Liege, mein Mind, also meine Gedanken irgendwo. Ich dachte, was soll ich hier? Und beim Aufstehen, schon nach der ersten Sitzung, sehe ich so ein kleines Bild in schwarz-weiß, also so groß wie eine Hand höchstens, eher wie eine Kinderhand, schwarz-weiß, mit so einer kleinen Gestalt da drauf. Und da habe ich gesagt, ist das ein Inder? Da hat sie gesagt, ja. Die war aber nicht wie ich erzähle jedem alles, die war abweisend eher. Da hat die ja gesagt, bin ich nach Hause, Montag später wieder zur Atemtherapie, nach der Sitzung, habe ich gesagt, haben Sie den schon mal besucht? Ja, aber irgendwie so, dass man nicht weiterfragt. Und nach der dritten Sitzung, ich war überhaupt nicht dabei innerlich, ich habe immer gedacht, was mache ich hier? Ja? Nach der dritten Sitzung, wieder dieses wirklich ganz kleine Schwarz-Weiß-Bild, habe ich gesagt, wie heißt er denn? Und dann hat sie gesagt, der heißt Satya Sai Baba. Ich nach Hause geradelt und wohnte dabei zwei Ärzten in der Einliegerwohnung und dann bin ich runtergerannt und habe gesagt, Hanna, du hast doch 2 Meter Esoterik, hast du auch was von einem Satya Sai Baba? Und dann gab die mir das Buch Der Heilige und der Psychotherapeut. Ja, und dann habe ich da angefangen zu lesen. Erstmal fühlte ich mich voll identifiziert mit dem Menschen, weil ich ja auch so viele Therapieausbildungen schon hatte und dies und das. Und nie was gefunden habe. Also ich konnte mich total identifizieren mit diesem Sandweiß, der so wunderbar seine inneren Prozesse und seine Suche beschreibt. Und dann kam ein Kapitel, das hieß, ich kann dir das Wort nicht, Bayern singen. Und da hat es mich durchströmt, von oben bis unten, sowas habe ich nie wieder erlebt, wie elektrisch, aber positiv. Ich rannte mit diesem Buch runter zu meiner Freundin, die da unten wohnte, und sagte, Hanna, in dem Buch, was du mir geliehen hast, da steht was über Bayern singen. Gibt es das in Kiel? Weißt du das? Wenn es das nicht gibt, gründe ich das. Also du musst dir vorstellen, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das ist, aber mich fasziniert, dass man da Lieder singt in allen Religionen.
Also wir übersetzen es mal in Batschans, ne?
Batschans, ja, Bayern, habe ich gesagt, aber es ist ja unser Batschansingen und die heilige Lieder in allen Sprachen. Und das hat mich dermaßen elektrisiert, habe ich gesagt, wenn es das in Kiel nicht gibt, gründe ich das. Und dann musste ich mir mal vorstellen, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und dann sagte sie, du, das macht doch die, zu der du immer zur Atemtherapie gehst. Und dann ging ich zu der und habe gesagt, dass ich dieses Buch gelesen habe. Da waren inzwischen ja die Weihnachtsferien dazwischen. Und dann hat die gesagt, ich habe gleich gemerkt, dass du nicht zur Atemtherapie kommst. Und ich erzähle dir jetzt was von Baba und von Heiligen. Und das brauchst du nicht bezahlen, sagte sie, das machen wir ehrenamtlich. Also das hat überhaupt in meinem Leben gab es nur Erfolg und Workaholic und Fleiß und also ehrenamtlich, das Wort kannte ich kaum. Und dass die mir da jetzt eine Stunde immer schenkte und was über Baba erzählt, hat mich zutiefst berührt. Und dann hat die erzählt, dass sie auch eine Gruppe hat. Also die hat da in ihrem Therapieraum, ich war ja bei ihr privat, wo sie die Atemtherapie machte, aber in ihrem Therapieraum, machte wohl auch Gruppentherapie oder was, hatte sie die Baba-Gruppe damals. Und dann ging ich da hin und dachte, um Gottes Willen, welcher Sekte bin ich denn da gelandet? Das war ganz merkwürdig, diese Bilder da von Shirdi Sai Baba und Satya Sai Baba. Dann hat Hanna mich mal nach 3 Wochen gefragt, nun gehst du da immer hin? Meinst du, ich soll da auch mal hin? Wie ist das denn? Ich sage, du, das ist ganz komisch. Und die singen da komische Lieder. Nur zu den Christlichen habe ich eine Beziehung. Also es ist ganz merkwürdig, aber ich gehe da immer hin. Ich weiß nicht, warum, sagte ich. Und dann hatte ich danach, nachdem ich dann so geäußert habe, dass ich eigentlich unzufrieden bin, hatte ich den ersten Baba-Traum. Da saß ich vor Shirdi Sai Baba, so richtig war der mir aber nicht bekannt, vielleicht da war ein Bild zwar von ihm, und ein paar Leute in so indischen Klamotten, so im Halbkreis um ihn rum, so nur so 6, 8 Leute, und ich in der Mitte, und dann guckte ich den an und sagte, Baba? Ja, den Satya Sai kannte ich ja jetzt, Baba? Und dann sagte er, yes. Und dann bin ich aufgewacht. Und ab da haben mir die Lieder ganz viel Freude gemacht. Da hat Baba was erinnert. Also ich weiß nicht, ob ich bei Shirdi war, keine Ahnung. Aber durch diesen Traum, dann danach habe ich allen Leuten erzählt, wie schön das Singen ist und wie viel mir das bringt. Und also es ist schon interessant, was Baba so machen kann. Und bin ich da ganz brav jedes Mal hin. Jeden Donnerstag und hatte auch so langsam meine Freude dran. Und dann bin ich 88 das erste Mal zum Bräuberg gefahren. Da gab es dann ein paar Leute, die immer so begeistert zurückkamen. Ich dachte, nee, ich fahre doch nicht. Es gab kein ICE. Wir brauchten bis abends um 23 Uhr die Kieler immer dreimal umsteigen. Und ach, und ich berufstätig und Stress und Wochenenddienste. Aber als ich das erste Mal, weil die immer so erfüllt zurückkam, bin ich dann doch mal mitgefahren. Du, und dann war das so berührend. Also mein erstes Wochenende, das ist 30 Jahre her, das weiß ich noch ganz viel, wie diese Vorträge liebevoll über Satya Sai Erziehung. Ja, das war Babas Weg, mich zu ihm und tiefer hineinzuführen. Und zwar die menschlichen Werte möchte ich hier mal nennen, für die, die sie nicht so kennen, die uns Baba gegeben hat, Wahrheit, rechtes Handeln, Friede, Liebe, Gewaltlosigkeit und dazu 5 Methoden, wie man das vermittelt, und zwar mit Stille, Meditation, das ist die erste, das zweite ist Zitate, Gebete, das dritte ist das Singen von heiligen Liedern und das vierte ist Geschichten erzählen und die 5. Methode ist in Aktivitäten, zum Beispiel Theaterspiele, Rollenspiele. Und ja, und ich habe dieses erste Wochenende, also da, was die vorgetragen haben zu den 5 Pferden, wurde dann in Kleingruppen vertieft, so ist es ja heute auch noch. Und da war so eine Atmosphäre, jeder Beitrag wurde nicht wertend als was Kostbares aufgenommen. Und ich kannte ja die Psychogruppen, wo man immer nur die Gefühle, die Selbsterfahrungsgruppen, wo man immer hin muss, um Psychotherapeut zu werden. Und dieses Aufgewühltsein und Durcheinander und hier kam ganz viel innere Freude und Frieden.
Damals hat man ja in den Psychogruppen noch auf Kissen gekloppt und geschrien, ich hasse dich an.
Ja, 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 die Eltern und die ganzen, und dann nach Jahren die Versöhnung, ja, furchtbar. Ja. Und, und jetzt war da also einfach so viel Liebe, nicht wertende Liebe und dann das Plenum, also mir liefen nur die Tränen über die Wangen. Dann die Kinder, die alles vortrugen, die Erwachsenen, die es zusammenführen, dessen, was man am Wochenende erarbeitet hat. Und ich spürte ganz tief, es waren völlig andere Seiten in mir angeklungen. Und ich spürte ganz tief, dass meine Suche jetzt ein Ende hat. Und ich merkte, dass ich da immer hin will. Und wir hatten aber Wochenenddienste und Nachtdienste, ich war inzwischen in der Suchtklinik, die man gar nicht tauschen durfte. Unser Chef war da sehr streng. Dann habe ich immer am Jahresanfang geguckt und ich hatte immer frei, wenn diese Wochenenden waren. Und habe dann also mit einer größten Begeisterung, und ich lebte dann auch, das muss ich aber extra erzählen, mit meinem früheren Mann wieder zusammen. Ja, oder vielleicht, weil das so eine große Veränderung jetzt in allen Bereichen gab. Also privat und beruflich. Also privat, dadurch, dass ich mich mit den Werten beschäftigte und immer gläubiger wurde, also wirklich ganz tief auch mit Baba verbunden mich schon fühlte. Ich habe aber auch lange gezappelt im Netz, muss ich sagen, weil mein Vater, den ich ja sehr verehrte, war ja, der war ganz, er hatte in bestimmten Bereichen ganz starre Meinungen, unter anderem über indische Gurus. Also das erwähnte er oft, also diese Verrückten, die fahren da hin zu irgendeinem indischen Guru, war damals in. Und mein Vater war da sowas von anti, und ich lebte ja zum Glück weit weg. unser Sohn war ja schon, guck mal, 88, da war der schon 7. Und dann fährt man zu Oma und Opa, ja, die hat inzwischen eine Stiefmutter. Und da hatte ich immer panische Angst, dass der was vom Barber erzählt. Ja, einmal werde ich nie vergessen. Da haben wir irgendwie eine Landkarte angeguckt und auf einmal sagt, du kannst in dem Alter auch nicht sagen, erzähl das Opa nicht, dann verblabbert er. Ach, das darf ich ja nicht sagen, sagen dann die Kinder, ja. Dann gucken wir da auf eine Landkarte, warum, weiß ich nicht mehr. Dann sagt mein Sohn auf einmal, ist da nicht Indien, wo Mama immer hinfährt? Also mir geronnt das Blut in den Adern. Und dann habe ich gesagt, aber guck mal, da ist doch Vietnam, da warst du doch und da war doch Krieg. Und mein Vater, wenn der Krieg hörte, der sprang an. Also irgendwie haben die das überhört. Die war was Gnade. Und da habe ich aber beschlossen, habe ich gedacht, nein, du musst jetzt dazu stehen, du musst ihm das sagen. Beim nächsten Aufenthalt habe ich mir das ganz fest vor, habe ich gedacht, dass er hatte, allerdings muss ich dazu sagen, ich hatte größte Ängste, weil er hatte schon 3 schwere Herzinfarkte, musste inzwischen mit über 16 Frühruhestand, schwerste Herzinfarkte und eine schwere Herz-OP, Klappen-OP, die am offenen Herzen. Und dann hatte ich panische Angst, aber irgendwie war ich langsam da so tiefer mit Barbara und habe gedacht, du kannst den nicht immer verleugnen. Und wenn der Sohn das ausplappert, das geht auch nicht. Also ich habe gedacht, da musst du jetzt so stehen. Dann habe ich mir das richtig für den nächsten Aufenthalt vorgenommen, werde ich nie vergessen. Und dann habe ich in dem Moment, wo es auch so passte, wo ich anfangen wollte und das irgendwie mal erzählen wollte, also ich war der ganze Stolz meines Vaters, weil ich auch noch Medizin studiert hatte, und dann in dem Moment, wo ich wirklich den Mund schon aufmachte, das Kind schlief schon, ich wusste, jetzt passt das irgendwie, sagt er, du kennst doch die sowieso, die erinnerst du doch noch, stell dir vor, die ist schwanger, zu so einem verrückten indischen Guru gefahren und jetzt ist das Kind behindert. Also, da habe ich gedacht, nein, ich kann das nicht erzählen. Ich kann das nicht erzählen. Ja, das waren für mich Prüfungen, immer zu wissen, es kann rauskommen und ich kann das aber nicht erzählen. Und dann muss ich da eine Geschichte einflechten, da habe ich später, da komme ich dann noch zu ehrenamtlich Seminare gehalten, bei so einer Abstinenz-Selbsthilfeorganisation. Und da wollte ich meinen Sohn nicht mit nach Assisi nehmen. Da war ein europäisches Satya-Sai-Treffen, SSE, also Wertetreffen, extra nicht mitnehmen, weil wir anschließend am Pfingsten zu Opa fuhren, damit er da nichts erzählt. Und dann kamen so viele merkwürdige Sachen. Ich musste ihn plötzlich mitnehmen. Ich musste ihn mitnehmen. Und ich habe dann gesagt, Baba, dann muss ich ihm das jetzt sagen. Also ich fühlte mich wie Isaac, der seinen Sohn opfern muss. Ich habe gedacht, ich muss jetzt meinen Vater opfern. Ich muss das sagen, wenn wir aus Assisi kommen. Und da waren, glaube ich, 4 Tage. Da habe ich auch, Chumsai war da auch da, wunderbare Menschen, Vortragende. Und dann habe ich gedacht, ich muss das jetzt sagen, weil ich kann es nicht ewig verheimlichen. Irgendwann kommt sowieso raus. Und dann habe ich mir das ganz fest vorgenommen, weil ich den Sohn mitnehmen musste, weil wir tagelang nur in Zeittreffen waren. Habe ich mir gesagt, Papa, du musst beheben. Jetzt ist es dran, ich muss es sagen. Und wenn er daran stirbt und meine Stiefmutter sagt, du bist die Mörderin deines Vaters, hatte genug Aufregungen durch verschiedene Dinge, habe ich gesagt, nee, da musst du jetzt durch, du musst das Kind mitnehmen. Und es war klar, es geht nicht anders. Baba will das, dass du dazu stehst. Und dann habe ich umgepackt, als ich von dieser wunderbaren Reise zurückkam. Viele Tage nur Batschans und Werte und unser Sohn glücklich in diesen Kindergruppen. Und dann habe ich umgepackt einen Tag, um nach Süddeutschland zu fahren. Da ruft meine Stiefmutter an und sagt, komm nicht, dein Vater hat einen schweren Schlaganfall. Also Baba hat mich davor bewahrt. Schweren Schlaganfall, dann bin ich da noch runtergefahren, eine Woche später, erst wenn er ein bisschen stabilisiert ist, mit meinem Sohn. Und dann konnte ich mich von ihm verabschieden und mein Sohn auch. Und da wurde dann nur nett und oberflächlich gesprochen. Also das war für mich die schwerste Prüfung. Baba hat ja immer etliche Prüfungen auf Lager, aber das war die schwerste. Aber jetzt muss ich mal sagen, wie er mich durch meine Werte habe ich ganz viel Gewinn gehabt und ganz viel tiefe Verbindung zu Swami. Und wie er aber dadurch mein Privatleben auch geändert hat. 88 spürte ich ganz stark, dass ich mal zu Baba möchte. Sie hatte aber gar nicht das Geld.
Und ach, bis dahin warst du noch gar nicht hier.
86 wurde ich gerufen, dann war ich 87 in der Gruppe und 88 war der erste Besuch. Und hatte aber das Geld nicht. Ich arbeitete jetzt Teilzeit wegen Kind in der Suchtklinik. Das war die einzige Stelle für Ärzte, wo man Teilzeit arbeiten konnte damals. Dann wurde nach so einem Singen am Donnerstag im Januar 88 war mein Auto weg. Danach das Auto weg, gestohlen. Dann habe ich da mehrere Leute gleich mitgenommen, haben das Auto gesucht vom Singen. Wir gingen als Gruppe raus. Ich sage, um Gottes Willen, mein Auto stand doch hier. Werde ich nie vergessen, Sternstraße 7. Haben wir da alle geguckt, es ist nicht da, hast du es woanders, haben wir in der ganzen Gegend. Ich sage, ich bin ja nicht blöd. Aber dann sucht man die ganze Gegend ab. Das Auto war weg, bei der Polizei gemeldet. Und von dem Geld, was ich für das gestohlene Auto bekam, von der Versicherung, konnte ich nach Indien fahren. Und es war doppelt so viel. Dann habe ich noch gesagt, wer fährt mit? Also, und ich hatte immer das Gefühl, das hat einen tieferen Sinn, wenn es nach dem Singen, ich gehe aus so einem heiligen Zweck außer Haus und jetzt ist das Auto weg. Ja. Du, dann war das weg und dann kam das Geld und ich habe die Indienreise gebucht und dann sind da 12 Leute mitgefahren, weil ich habe von Anfang an gesagt, ich kann eine Person einladen. Und es war eine sehr Segensreise. Ach, da spreche ich später drüber über die Reisen. Ja, und dann, der lebte ja getrennt, und der wollte inzwischen wieder zurück zu mir. Und ich habe immer gesagt, eher vertauschen Sonne und Mond ihren Lauf, als dass ich mit diesem Mann wieder zusammenziehe. Ja, es war für mich, wenn jemand fragte, ganz klar, das machst du nicht wieder. Aber durch Baba haben Sonne und Mond ihren Lauf in mir vertauscht. Und er tat mir leid, er wollte wieder zurück. Und dann habe ich es so stark empfangen, mal an einem Wochenenddienst in der Klinik. Und dann habe ich das so empfangen, ich soll wieder zusammenziehen. Da habe ich gesagt, Papa, wenn ich mit ihm wieder zusammenziehe, dann musst du mir helfen. Und dann habe ich ihm das erzählt. Ach, ich sehe noch heute sein Gesicht und seine leuchtenden, glücklichen Augen vor mir. Also er war total glücklich. Ich habe gesagt, Papa, dein Wille geschehe. Und er gab sich dann Mühe. Er nahm dann den Kleinen ganz gerne, sehr gerne, unterstützte mich. Da konnte ich zu meinen Seiten treffen und dahin und dorthin. Also haben wir das gemacht und sind wieder zusammengezogen. Und das ging auch anfangs gut. Aber langsam wurde es immer schwieriger wieder. Ganz schwierig, das erzähle ich jetzt nochmal.
Du musst du gar nicht ausführen.
Nee, aber was ich daran lernte jetzt, Baba hat uns ja zusammengeführt, da kann ich ja nur so dankbar sein, damit ich dieses Karma auflösen konnte. Ich habe ja vorher meine Anteile gar nicht gesehen, der furchtbare böse Mann, und ich bin ja so gut. Aber da habe ich gelernt, zwischen Berechtigter, habe ich gedacht, berechtigte Kritik ist ja okay und Unberechtigte nicht. Dauerte ganz lange, bis ich lernte, überhaupt nicht mehr zu kritisieren. Also ich habe dann gelernt, den Namen Gottes zu wiederholen. Baba, darauf falle ich nicht mehr herein. Du prüfst mich, habe ich dann auch Patienten beigebracht später. Da habe ich langsam, es dauerte aber Jahre, bis ich lernte, nicht mehr gegen anzugehen. Ich bin ja so spontan und schnell, ja. Und ich habe auch gelernt, das Gute im anderen zu sehen. Ich habe da mal in der Baba-Gruppe eine Übung gemacht, die in den Whistles, das ist das wunderschöne Buch, der gemeinsame Weg von Barry und Joyce Whistles. Das ist ein ganz hilfreiches Buch für Paare. Da gab es eine schöne Übung, dass man immer das Gute im anderen sieht. Wir haben dann jeder einen Zettel gehabt, wo wir ganz viel Gutes aufgeschrieben hatten von diesen ganz schwierigen Menschen. Und dann haben wir im Auto beschlossen, ich hab dann vor unserem Haus noch gestanden, dass wir jetzt nach oben gehen und uns entschuldigen. Also jeder muss sich bei seinem Partner entschuldigen, weil wir plötzlich ein völlig anderes Denken hatten. Also wir hatten plötzlich gemerkt, wo unsere Anteile sind und dass wir so viel beitragen. Und dann bin ich nach oben und habe angefangen und gesagt, du, ich war ja vorhin nur bei mir, obwohl ich ja dachte, er hat 95% und ich nur 5, ja, Schuld, habe ich gesagt, du, ich war ja vorhin so schrecklich. Also ich weiß nicht, ich habe da diese blöden Dinge, ich weiß doch, dass sich das ärgert, wenn ich Ratschläge gebe. Hat er sofort gesagt, ach, ich habe doch auch so viel Schreckliches gesagt. Also dieses aus tiefstem Herzen entschuldigen und ganz bei sich bleiben, das hat so viel Heilung gebracht. Also habe ich später auch, habe ich dann loben, preisen, danken gelernt, das erzähle ich später nochmal. Immer wenn das ganz furchtbar war, loben, preisen, danken und sich entschuldigen. Also ich habe durch diese zweite Auflage so viel gelernt. Da war ich damals Gruppenleiterin und Zentrumsleiterin in Kiel. Er war dann weg abends, er war oft abends weg. Das ist mir aber nie aufgefallen, weil damals gab es die Computer noch nicht zu Hause. Und er war ja Physiker und war immer im Rechenzentrum. Also es war mir nicht aufgefallen, dass er, dadurch kann man gut eine Freundin haben. Er war immer ein Nachtmensch und es war da auch in unseren besten Ehezeiten war er viel weg. Aber plötzlich merkte ich, diese Spannungen, das ist ja furchtbar. Ja, man gibt sich so viel Mühe, auch vor dem Kind, dann, dass man da nicht streitet, aber es klappt ja auch nicht immer. Ich habe gesagt, Baba, dein Wille geschehe, ich lasse ihn ausziehen. Ich will nicht wie früher in der ersten Auflage wieder kämpfe. Und dann läuft alles im Leben. Also immer wieder loslassen. Deswegen erzähle ich das so ausführlich, weil ich bei ihm gelernt habe, also ich bin Baba so dankbar, dass ich mein Karma auflösen konnte. Also dann wurden wir richtig gute Freunde wieder, dass man füreinander auch sorgt und auch mit seiner zweiten Frau. Ich habe immer gedacht, wie dankbar kann ich ihr sein? Ja, also privat die große Heilung, indem er weggeführt wurde und wir wieder echte Freunde wurden. Da habe ich gemerkt, das ist für ein Kind viel wichtiger, dass man sich versteht und unterstützt und schätzt, als dass man zusammenlebt und streitet. Ja, und jetzt kommt noch die Veränderung im Berufsleben. Im Berufsleben, da habe ich auch eine, durch die Werte, das hat mich ja so elektrisiert. Und dann habe ich das immer mehr in meine Arbeit eingebaut. Also ich machte nicht mehr Psychotherapie, sondern Sei-Therapie. Weil mich das so berührt hat, diese Werte weiterzugeben und weil ich merkte, wie mich das verwandelt hat, habe ich dann auch bei den Patienten erzählt, dass es eine Welt gibt, eine spirituelle Welt hinter der sichtbaren Welt, die ganz eigene Regeln hat, die über die Wissenschaft hinausgeht, die nach dem unsichtbaren Gesetz, habe ich in die Gesetze, die Schwerkraft und so weiter, verschiedene Gesetze, die Wissenschaft kennt. Aber es gibt ein feinstoffliches Gesetz, habe ich gesagt, das steht schon in der Bibel. Wir ernten, was wir sehen. Und da habe ich ihnen das erklärt. Und die hatten ja alle furchtbares Leid in der Suchtklinik.
Also es waren immer noch die Suchtklinik in Kiel. Und konntest du das offiziell machen oder musstest du das so heimlich hinter der Hand?
Unser Chef, der hatte viele Sachen, mit denen man nicht einverstanden war. Aber eine Gnade hatte er, deswegen wurde ich wohl dahin geführt. Der sagte immer zu uns Therapeuten, wie sie den Acker umgraben, ist mir völlig egal. Er war ja auch nie drin in den Sitzungen. Ob sie den mit der Hand oder mit dem Pflug oder mit Maschinen umgraben, Hauptsache sie machen gute Arbeit. Und ich habe da immer mehr gelernt, durch Baba das Göttliche in denen zu sehen. Das war wirklich so. Und dann habe ich angefangen, also erstmal zu singen mit dem Patienten. Dann habe ich die Lieder, also Volkslieder, aber nur schöne, nicht wir lagen vor Madagaskar, sondern einfach wirklich schöne Volkslieder und auch Wertelieder. Ich habe Freude in meinem Herzen, wurde dann ein ganz beliebtes Lied. Und da will ich gleich noch meine Heilung durch dieses Lied erzählen. Und ja, und dann andere, was weiß ich, he holds the, also auf Deutsch, er hält die ganze Welt und solche Lieder, so ein bisschen. Und ja, was manches habe ich, wo ein Baba-Lied, da habe ich dann Christus eingesetzt. Also so, die Gruppe waren meistens so 10 bis 12 Leute, die kamen dann immer mal dran und jeder seine Liedwünsche. Und dieses Singen, anfangs die Patienten, oh Gott, bei der in der Gruppe muss man singen, ja, hörten die ja von anderen dann, wenn sie zugeteilt wurden. Aber die haben am Schluss alle diese Lieder geliebt und dann haben wir ein Jahresfest eingeführt und dann sind die gekommen, haben sich immer wieder diese Lieder gewünscht und später hat die Gestaltungstherapeutin das Singen übernommen, auch mit Gitarre. Also es war so ein Segen, das ganze Haus hat gesungen plötzlich. Und ich muss ein Beispiel erzählen, ich habe dann ganz viele Rollenspiele gemacht über Wahrheit und ganz oft habe ich das Beispiel erzählt, gerade in einer Suchtklinik, dass Frau Meier und Frau Schulze. Frau Meier guckt aus dem Fenster und sagt zu ihrem Mann Egon, guck mal, Frau Schulze, diese Schlampe, die hat ihre Wäsche gar nicht ordentlich gewaschen. Guck mal, wie dreckig die ist. Also so hängt man doch eine Wäsche nicht raus zum Trocknen. Und das ging jeden Tag. Also diese Schlampe, und die haben wir als Nachbarin. Und eines Tages, oh, Egon, ein Wunder ist geschehen. Guck mal, die Wäsche von Frau Schulze, ganz sauber. Da sagte er, meine Liebe, ich habe deine Fenster mal geputzt. Ja, und da mussten die auch immer herzhaft lachen. Ne? Und das, also so kann man, also man lernt so viel in diesen Werteseminaren, ja, was man so einstreuen kann. Geschichten oder, ja, das ist ja ein Beispiel, in Geschichten, Lieder, stille Übungen, da habe ich eher Fantasiereisen gemacht. Ne? Die Menschen können nicht ihren Mind still, also Gedanken, Gefühle, das geht ja alles in der Suchtklinik, sind die ja. Und vor allem habe ich auch gelernt, auf das Gute zu gucken. Es ist ja bekannt, die Alkoholiker lügen ohne Ende. Ja, das gehört ja zum Krankheitsbild der Sucht. Und ich habe denen immer alles geglaubt. das habe ich, weil Barbara sagte, wenn man denen das glaubt, und ein Teil ist ja auch die Wahrheit, aber vielleicht 90% gelogen, was sie einem da erzählen. Und man hat ja oft die Angehörigen, und da hast du das Gefühl, es sind zwei verschiedene Familien. Ja, das war, also man wurde schon tüchtig belogen und jeder nimmt es auch anders wahr. Du aber, ganz oft haben dann Patienten gesagt, das hat sie so tief berührt, dass sie spürten, ich habe ihnen das alles geglaubt, was sie so nicht getrieben haben oder ganz anders, als die Frau es schilderte, wie wenig sie getrunken haben. Ne? Oder haben die das später richtig erzählt, wenn die dann verlängert haben, mehr Vertrauen hatten. Also das ist auch so wichtig, dass wir immer auf das Gute gucken und den Menschen glauben. Denn das beschämt sie dann. Und also das habe ich oft erlebt. Jetzt muss ich ein einziges Beispiel erzählen. Es gab so viele wunderschöne Heilungen. Also erstmal lernt man in einer Suchtklinik die allerhöchste Tugend, nämlich die Früchte loslassen. Weil du weißt nie, wer trocken bleibt. Du kannst nie sagen, oh, ich bin eine tolle Therapeutin, weil ich mit dem so gut gearbeitet habe. Da wird genau der rückfällig. Und ein anderer, auf den du keinen Pfifferling gibst, der ist dann ewig trocken. Ja? Also das ist unglaublich. Man lernt von Anfang an, präsent zu sein. Ich habe dann gelernt, mit ganz viel Liebe und Engagement zu arbeiten, aber nie zu beurteilen. Ich sage, Barbara, die Früchte sind deine. Ob jemand trocken bleibt, jeder hat seine Wege und ein Kind fällt auch 100-mal um, bis es laufen kann oder 1000-mal. Also dies loslassen und nicht einfach akzeptieren, dass jeder seinen eigenen Weg hat und seine eigene innere Führung und seine Zeit auch braucht. Und das betrifft ja nicht nur Alkoholiker, es betrifft auch andere, die wir gerne kritisieren. Ich auch, neigt man immer mal dazu, auch wenn man das nicht will. Inzwischen lerne ich dann immer mehr auch zu sagen, huch, wo sind das meine Anteile? Der andere ist ja nur mein Spiegel. Also in einer Suchtklinik kann man sehr viel lernen, muss ich sagen. Und ich will von einem Beispiel erzählen. Erstmal hat mir dann meine Arbeit richtig Freude gemacht, weil ich endlich das Gefühl hatte, ich habe was Wertvolles. Ich kann die Samen, Swami sagt ja, wir sind Wahrheit, wir sind rechtes Handeln, wir sind Frieden, wir sind Liebe und Gewaltlosigkeit. Diese fünf Werte, das ist unsere Wirklichkeit. Wir sind Satchit Ananda, Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit. Und es ist so verschüttet. Wir sind so mit unseren Gedanken und Ängsten und die Hüllen, die feinstofflichen Hüllen, oder schlechte Ernährung, geistig, körperlich, ne, sind wir verschmutzt. Und dann darf man jetzt durch die Werte-Seminare erkennen, die Samen sind alle da, ich darf die wässern und freilegen. Und ich hatte plötzlich als Therapeutin so ein gutes Gefühl. Endlich gebe ich was weiter, was mir geholfen hat. Ich habe auch oft von meinen Verwandlungen erzählt, wie ich mich verwickelt habe. Entweder hat das die Menschen so berührt oder eben auch, dass sie auch wie ich merken, das ist ihre Wirklichkeit. Also auch mit den Grenzen. In der Suchtklinik gibt es ganz viel Strenge, anfangs gar keinen Ausgang. Dann wird man wie ein Gefängnisdirektor angesehen. Man hat einen dicken Schlüsselbund und die haben keinen Ausgang. Und wenn sie einen Rückfall haben, Ausgangssperre und so weiter. Und dann habe ich ihnen das auch, was ich gelernt habe, erklärt, dass wir einen Schutzzaun brauchen, so wie ein kleines Bäumchen, was noch nicht stabil ist, dass wir das nicht machen, um sie zu ärgern. Ja, ich konnte alles plötzlich so gut erklären. Früher gab es viel mehr Konfrontation, auch bei den anderen, weil ich erklären konnte, und wenn wir den Schutz, das ist ein Schutz, dass ihr nicht rückfällig werdet, weil ihr es noch nicht steuern könnt, sonst wärt ihr ja nicht hier. Und wenn ihr ein starker Baum seid und das schafft, dann braucht ihr keine Ausgangssperre. Und ich konnte alles plötzlich so gut erklären. Es gab diese Widerstände nicht mehr. Es gab auch so viel Arbeit mit Vergebung und Liebe und auch mit den Angehörigen. Und ein Beispiel möchte ich erzählen. Ein Mann war voller Groll und Hass und hatte 3 Jahre, er hatte auch so eine düstere Ausstrahlung, 3 Jahre mit seiner Frau nicht mehr gesprochen, weil er sie so hasste und so voller Wut und Groll war, aus einem ganz bestimmten Grund. Er konnte nicht mehr mit ihr sprechen. Er wurde dann zum Alkoholiker. Und und jetzt haben wir da unsere Gruppenarbeit gemacht und mit mir sprach er. Dann habe ich als Weihnachten, da war er dann vielleicht schon so 6 Wochen da, Weihnachten kam, habe ich gesagt, jeder kriegt eine Aufgabe. Jeder musste einen Brief schreiben, was finde ich schön am anderen. Also, und das ist für die, ja, wo sie selbst so viel Negatives haben, so viel Selbstverdammung, eine schwierige Übung, aber sie sollten es lernen. Und sie haben sie alle gesagt, es war mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Vor Weihnachten haben die alle Horrorangst. Ja, und zu dem habe ich jetzt gesagt, aber Sie kriegen die Aufgabe, dass Sie können ja mit mir sprechen, Sie können hier in der Gruppe sprechen, dass Sie an diesem Weihnachtsfest mit Ihrer Frau sprechen. Also es war ganz schwierig. Und nach Weihnachten kam er wieder und sagte, es ist ein Wunder geschehen. Er sagte, ich habe immer wieder sprechen wollen, aber ich konnte nicht mit ihr sprechen. Und auf einmal, da kommen mir die Tränen, die kamen mir auch, als er das erzählte, auf einmal kam in mir das Lied, ich habe Freude in meinem Herzen. Ich habe Freude in meinem Herzen, jede Stunde, jeden Tag. Ich habe Freude in meinem Herzen, jede Stunde, jeden Tag. Freude, die die Welt nicht geben kann, Freude, die die Welt nicht nehmen kann. Ich habe Freude in meinem Herzen, jede Stunde, jeden Tag. Dann hat er das innerlich gesungen und dann hat er es laut gesungen. Und dann, ab da konnte er mit ihr sprechen. Also das war wirklich eine von wunderschönen Heilungen. Ja, und so gab es aber ganz viel Schönes. Und ich habe dann gedacht, ich bin da richtig, ich bleibe da. Früher wollte ich immer weg, aber es war Niederlassungssperre. Und irgendwann habe ich das völlig losgelassen, habe gesagt, Mutter Teresa sagt, wir sollen uns um die Lepra des Westens kümmern. Habe ich gedacht, das ist doch die Lepra des Westens, die Einsamkeit, diese Aggressionen, diese Ängste, die diese Menschen haben. Wir hatten auch Drogenabhängige. Wir sind alle so suchend. Und die suchen ja Gott im Grunde und wissen es nicht, suchen im Alkohol, in Drogen und betäuben sich. Und jetzt bleibst du hier. Irgendwann habe ich das losgelassen. Es war wenn ich in Kiel wohnte, war Niederlassungssperre, zog ich in den Kreis Plön, fing da die Niederlassungssperre an. Also ich habe gemerkt, ich soll da noch bleiben. Ich wollte mich eigentlich, hatte so viel Qualifikation als Psychotherapeutin niederlassen, aber das ist ja bei uns Ärzten geregelt. Da darf nicht zu viele, so, damit die sich auch ernähren können. Nicht das, wie sagt man das, Fett. Also die Heilpraktiker haben es ja ganz schwer. Die haben ja immer Konkurrenz ohne Ende und bei den Ärzten ist es gesteuert, dass man davon auch leben kann. Und dadurch war immer Niederlassungssperre. Und habe ich das losgelassen. Habe gedacht, jetzt bin ich hier richtig. Ja, und dann wurde ich inzwischen auch befreit von meinem Chef, von den Nachtdiensten, weil ich so viel ehrenamtlich machte. Das muss ich jetzt auch mal erzählen. Ich machte so viel ehrenamtlich für Blaukreuz, für Abstinenzler Selbsthilfegruppen. Das war so eine Eingebung, als ich mal vom Breuberg, von so einem Werteseminar kam, ganz stark, ich muss das weitergeben, diese kostbaren Werteseminare in Selbsthilfegruppen, also bei Menschen, die auch Therapeuten sind, weil sie es erlebt haben. Und wie sich da reinkam, das sind die gar nicht gewohnt, dass jemand Professionelles bei ihnen auftaucht. Aber irgendwann habe ich das aufgebaut und dann habe ich Wochenendseminare gemacht, genau wie wir am Breuberg alleine, also es war toll. Und da habe ich für Wahrheit, weil das war Blaukreuz, Diakonie, christlich für Wahrheit. Das wollte ich aber natürlich von Barbara erzählen. Aber nicht nur, das war ja damals ein ganz schwieriges Thema. Und von so einem indischen Heiligen. Dann habe ich einen Altar, also eine Mitte gebaut und habe ich Barbara für die Wahrheit genommen, der uns diese Werte gegeben hat. Und dann habe ich für das rechte Handeln habe ich Albert Schweitzer genommen, konnte ich von dem erzählen. Und für Frieden Dalai Lama und für Liebe Mutter Teresa und für Gewaltlosigkeit Gandhi. Und somit war Barbara nicht so im Mittelpunkt, habe ich von all diesen sehr besonderen Wesen erzählt und habe dann viele Seminare gemacht und habe das aus dem gelben Liederbuch, da weiße gab es noch nicht, habe ich die Lieder zum Beispiel Singen mit den Engeln, dann habe ich Om Jesus Christus eingesetzt und also und oder also ganz viele Lieder. Und die lieben die heute noch, wenn ich da jemanden treffe. Und ich kümmere mich im Moment sehr um eine Schwerstkrebskranke, die ich von damals wieder getroffen habe. Und die besuche ich dauernd. Und die habe ich jetzt auch mal für die gesungen. Die hat ihr Liederbuch noch und weinte Tränen vor Glück, dass wir diese Lieder noch singen. Also da habe ich ganz viel Heilung von Swami und ganz viel Führung. Und dann, ja, dann kam plötzlich, mehrere Leute gesagt, ich soll den Facharzt machen. Also, nee, also ich hatte alle Ausbildung als Psychologin und als Ärztin. Als Ärztin hieß das dann mit Zusatzmittel Psychotherapie. Und dann wurde der Facharzt erfunden für Ärzte, Facharzt für Psychosomatik und Psychotherapie. Und dann sprachen mich mehrere an. Ich sagte, nee, also ich habe das nicht mehr nötig. Aber weil es dann auch mein Chef noch sagte, und habe ich gedacht, vielleicht will Baba das, habe ich gedacht, das ist ja schon interessant. Und habe ich mich drum gekümmert und gemerkt, ich musste da noch mal ein paar Monate wohin, weil mir Innere fehlte. Musste aber noch eine Prüfung machen. Ich habe gedacht, warum muss ich immer noch mal alle Prüfungen machen? Aber Baba hat sowohl bei meinen Prüfungen als Ärztin auch, da hatte ich ja Horrorstress. Und auch hier, also da ging es mir immer wie Yogananda. Ich wurde so stark geführt, wie bei Yogananda, der dann auf der Müllhalde die Fragen findet. Bei mir, ich höre dann keine Stimme. Ich habe nur zweimal im Leben die Stimme von Gott gehört. Aber sonst ist das so eine starke Eingebung, als ob ich eine Stimme höre. Und dann sagt, ruf den an und mach das. Und dann mache ich das und dann kriege ich die Fragen gesagt, die schwierigsten. Und dann auch bei dem Facharzt standen da welche vor mir, ich immer gebetet und gebetet. Und dann fragt die, was er sie gefragt hat, kommt dann so stark, ich frage das, schreibe mir das auf, die ganz schwierigen Fragen, die ich auch nicht hätte beantworten, weil diese auch nicht und einige waren durchgefallen. Ich kriegte die wichtigsten Fragen, habe deswegen immer alle Examina mit 1 und 2 gemacht, wirklich zugespielt. Also kann ich nicht anders sagen, das sind Wunder über Wunder überhaupt, dass Baba mich mal geangelt hat bei dieser Entwicklung. Ja, ich war ja, indischer Guru war ja für mich auch ein rotes Tuch. Also es sind für mich Wunder ohne Gleichen. Ja, und dann hatte ich den Facharzt und dann musste man sich aber sofort niederlassen. Sonst war wieder Niederlassungssperre. Dann ging das Holter die Polter, habe ich mich niedergelassen. Zu meinem 50. Geburtstag war ich dann frei, einen Monat. Und dann habe ich mich niedergelassen. Ja.
Wieder in Kiel?
In Kiel dann, ja, genau. Und ja, jetzt war ich frei und konnte also so arbeiten, wie ich wirklich wollte. Ich war sehr, sehr dankbar, dass ich mich niederlassen konnte. Hatte auch eine schöne Praxis dann. Und da will ich auch eine Heilung erzählen. Also das, eigentlich hatte ich da immer so ein kleines Baba-Bild im Fenster. Und ich habe den Leuten nie vom Baba erzählt. Also, und habe ich eine schwerst Krebskranke zwischengeschoben. Und dann hatte die noch, war schwerst depressiv. Nicht nur wegen des Krebses, sondern weil ihr Hündchen, ihr kleines Hündchen gestorben war. Und ich hatte damals auch so einen kleinen Hund, den kannten alle auch. Ich hatte ihn auch, als ich meinte, regionale Koordination, hatte ich den auch immer dabei. Überall, jeder kannte Elisabeth mit ihrem kleinen Momo. Ich sagte, das ist mein Ohm, mein Therapiehündchen. Ja, und da habe ich gespürt, als sie das so schilderte, so depressiv, habe ich gesagt, und mit dem Hündchen, habe ich gesagt, und ich habe hier mein Hündchen sitzen. Da habe ich ihr schon nach beim ersten Treffen das Hündchen mitgegeben. Hat sie, das kann man doch nicht machen, habe ich gesagt, nee, das kann man auch nicht. Also ein Kind gibt man auch nicht, einen Hund. Aber sie sind mir wichtiger jetzt. Und dann muss das Hündchen jetzt mal durch, weil sie nur depressiv im Bett lag, damit sie viermal am Tag aufstehen muss. Also das machte sie, aber ihr Krebs wucherte weiter. Irgendwann bin ich raus zur Angestellten mal einen Augenblick. Und als ich wieder reinkam, es war noch ganz zu Anfang, sagte sie, ich habe mich umgedreht. Da hinten, es war ein kleines Bild, also auch handgroß, aber bunt, Baba in Orange. Hat der da was mit Ihnen zu tun, weil Sie da immer hingucken können? Und da habe ich gedacht, wenn sie das so fragt, muss ich ihr das sagen. Da habe ich gesagt, ja, das ist ein großer indischer Heiliger. Es ist für mich Gott auf Erden. Da habe ich gesagt, der kann auch Kranke heilen. Und da habe ich ein bisschen vom Baba erzählt, sagte sie. Also ich habe mit Glauben gar nichts am Hut. Das muss ich auch nochmal sagen, bei mir wurden immer alle Leute gläubig. Ohne es vom Baba erzählte. Und die sagte, also wenn Sie so eine Kirchentante sind, nee, so eine Kirchentante bin ich nicht, sagte ich. Also für mich habe ich ihr erzählt, die Einheit der Religion, alles ist gleichwertig. Ja, aber damit kann ich nichts anfangen. So müssen Sie ja auch nicht. Aber irgendwann wurde sie immer kränker, war sie nur noch bettlägerig, habe ich sie zu Hause besucht. Und da habe ich gesagt, ich bringe Ihnen Vibhuti, habe ich ihr das erklärt. Habe ich gesagt, das lege ich jetzt hier neben ihr Bett. Und da habe ich erklärt, dass sie ja jeden Tag ein bisschen nehmen muss und Wasser auflösen, morgens und abends. Also ich habe gesagt, es hat Heilwirkung. Es gab schon Menschen, die von... Dann habe ich beim nächsten Mal gesagt, sie haben gar nichts eingenommen. Das ist aber noch ganz genauso, wie es vorher war. Da sagte sie, das strahlt auch so. Sehen Sie das nicht? Also ich war platt. Und dann lag da ihr Geburtstag an und ich fuhr zu Baba. Und dann hab ich gesagt, wollen Sie mir nicht einen Brief mitgeben? Also ich sag, können Sie doch. Ich sag, wir haben doch nichts zu verlieren. Und dann gab sie mir tatsächlich einen mit und den hat er an ihrem Geburtstag mir abgenommen. Da habe ich sie gleich angerufen und gesagt, heute gratuliere ich Ihnen ganz herzlich und Baba hat Ihren Brief heute genommen an ihrem Geburtstag. Das hat sie doch auch sehr berührt. Du, und diese Frau wurde wirklich vom Endzustand voller auch Gehirnmetastasen, die hatte schon Wahnvorstellungen, geheilt. Und das hat auch, also es war da die leitende Krankenschwester, die war dann inzwischen im Ruhestand, die sie aus der Gyn kannte, belegen können. Die hat gesagt, das kann ja nicht sein, dass diese schwerkranke Frau jetzt wieder, die erfüllte sich dann Träume, also die ist richtig geheilt, die fuhr dann, was sie immer sich gewünscht hatte, mit der Queen Elizabeth auf Tour. Unglaublich, ja. Viele Jahre kriegte ich von ihr, ungefähr 10 Jahre, dann nicht mehr, vielleicht ist sie dann gestorben. Das weiß ich jetzt nicht, sie war damals Mitte 40, keine Ahnung. 10 Jahre kriegte ich immer von ihren Reisen und zum Geburtstag und so weiter Post. Und irgendwann ist keine Post mehr gekommen, vielleicht ist sie da gestorben, das weiß ich nicht. Ja, das ist eins von den schönen Wunderheilungen mit Baba. Ja, also es gab viele besondere Heilungen. Und also ich glaube, meine ganzen Krisen haben mir unheimlich geholfen, weil ich den Leuten das so sagen konnte, dass ich das ja auch durchgemacht habe. Und dass man mit Gott, dann habe ich denen auch erzählt, dass man zum Beispiel sein Kind, dass, wenn ich jetzt, ja, die Reisen zu Baba, ich glaube, ja, ich müsste jetzt mal von meinen Reisen zu Baba erzählen, so ein bisschen, nur kurz. Also,
stopp, Elisabeth. Ich habe mal eben auf die Uhr geschaut. Eine Stunde ist leider schon wieder um. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich hing fasziniert an deinen Lippen, habe sogar total die Musik vergessen. Aber dazu hätten wir gar keine Zeit mehr gehabt. Leider muss ich dich an dieser Stelle jetzt unterbrechen. Und wir fangen dann nochmal neu an für die zweite Stunde. Also dein Besuch bei Sir Baba in Puttaparthi.
Sayonara.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist der erste Teil dieser Sendung mit Elisabeth Pongratz beendet. Freuen Sie sich auf Teil 2 dieses Gesprächs. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen des gesamten Radioteams Ihre Evelyn Seliger.